Ja, also ich glaube, es ist noch eine Weile hin, bis ich wieder zurück nach Belarus kann. Ich habe da, glaube ich, jeglichen Optimismus einfach aufgegeben.
Es gab einen stundenlangen Verhör, wo die Polizei mehr oder weniger klar gemacht hat, ey, du wirst kein ruhiges, normales Leben in Minsk mehr führen.
Gen East. Geschichten aus Osteuropa. Mit Maria Kotzev und Anastasia Trenkler.
Anastasia, wie schön, dass du es nach Berlin geschafft hast und das trotz dieser nervigen Baustelle zwischen Hamburg und Berlin.
Ich bin sehr, sehr happy und vor allem urlaubsreif. Es geht jetzt nach der Folge direkt los bei mir in den nächsten Urlaub. Tatsächlich auch wieder eine Osteuropa-Reise.
Und sehr verdient.
Ja, und ich muss sagen, in den vergangenen Wochen war ja auch richtig viel los, von dem man sich auf die ein oder andere Art und Weise erholen sollte.
Du sagst es. Also erst war Putin bei Donald Trump, hat den roten Teppich da in Alaska ausgerollt bekommen und dann waren die Europäer in Washington mit Zelensky und ja, vor allem die Europäer, man kann es nicht anders sagen, die waren auf so einer Art Schleimspur in Washington unterwegs. Was natürlich noch ganz wichtig war, war Zelenskys Outfit. Klar. Und ob er einen Anzug tragen wird oder nicht. Also turbulente Woche.
Turbulente Woche. Und also wir haben einen Live-Blog gemacht zu beiden Ereignissen. Ich war in dem dabei, wo hier Putin bei Trump war. Mhm. Komplett absurde Situation. Alle haben irgendwie so eine halbe Stunde oder gefühlt eine Stunde auf diese Live-Übertragung gestarrt, auf dieses Rollfeld. Wer wird wohl zuerst ankommen?
Journalisten, die auf Rollfelder starren.
Auf jeden Fall eine weirde Zeit.
Ja, voll. Die ganze Welt hat da ja echt verfolgt, was in den USA passiert. Aber wir wollen uns trotzdem in dieser Folge einmal einem Thema widmen, was ja in diesem ganzen Trubel irgendwie untergegangen ist. Aber es hängt trotzdem damit zusammen.
Nämlich darüber, dass Trump am Wochenende nicht nur Putin aus der Isolation geholt hat, sondern auch Alexander Lukaschenka, dem Machthaber von Belarus.
Ja, echt crazy shit. Aber es war ja auch so ein Move, der total überraschend kam. Bei Trump jetzt auch nichts Außergewöhnliches, aber die beiden haben telefoniert, also Trump und Lukaschenka, und Trump hat ein Treffen in Aussicht gestellt mit dem belarussischen Machthaber. Und bei diesem Telefonat hat er ihn den hochgeschätzten Präsidenten von Belarus genannt.
Was bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass sowohl die USA als auch die EU eigentlich in den vergangenen 5 Jahren Sanktionen gegen Belarus verhängt haben und die diplomatischen Beziehungen, gelinde gesagt, sehr, sehr angespannt sind, beziehungsweise waren in Teilen einfach auch nicht existent, gewollt vom Westen. Genau, und das ist ja auch nicht irgendwann passiert. Das war genau an dem Tag, als Putin nach Alaska gereist ist. Belarus ist schließlich einer der wichtigsten Verbündeten Russlands in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und laut Trump haben die beiden auch darüber gesprochen.
Und dann ging es noch um Freilassungen von politischen Gefangenen. Da gab es ja schon ein paar und in Zukunft gibt es womöglich weitere.
Und das ganze Thema ist ziemlich kontrovers diskutiert, vor allem innerhalb der belarussischen Diaspora. Und da wollen wir in dieser Folge tiefer eintauchen. Denn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der 4. Folge von Gen East wollen wir nach Belarus blicken. Ein Land, das in den vergangenen 5 Jahren viel durchgemacht hat.
Mhm.
Viele von euch erinnern sich sicher an die Massenproteste, die es 2020 dort gab, die versuchte Revolution in Belarus. Und seitdem haben sich die Repressionen im Land stark verändert, also sind stark zugenommen. Heute ist es relativ schwierig, sichere Informationen von vor Ort zu bekommen.
Ja, wobei du das ja zuletzt geschafft hast. Du hast Wege gefunden und dafür hast du auch einen kleinen Trip in Richtung Osten gemacht. Davon musst du sowieso noch mal ausführlicher erzählen.
Dass wir jetzt zusammensitzen. Sehr, sehr gut und sehr, sehr gerne berichte ich auch davon. Aber wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer erstmal nochmal mitnehmen in die Vergangenheit. Also alle abholen, Recap machen.
Yes.
Was ist 2020 da eigentlich passiert? Und dann drauf gucken, wie es heute um die Menschen im Land steht und vor allem auch um die Demokratiebewegung im Ausland.
Und wie immer bei Gen East wollen wir dieser Frage mit einem Gast auf den Grund gehen. In der heutigen Folge ist das Katja. Einige von euch kennen sie womöglich als Kasia Berlin auf Instagram. Sie ist ja eine der sichtbarsten belarussischen Aktivistinnen in Deutschland.
Damit würde ich sagen, lass uns mal loslegen mit Folge 4 von Gen East. Stories aus Osteuropa. Wir sind Anastasia
und Maria und wir wünschen euch viel Spaß. Schön, dass ihr dabei seid.
Boah,
Boah, irgendwie bekomme ich gerade Gänsehaut. Das, was wir gerade gehört haben, waren die Proteste in der belarussischen Hauptstadt Minsk vor 5 Jahren. Die Menschen riefen Uchadi, das heißt auf Russisch, geh weg.
Ja, und weg sollte Alexander Lukaschenka, der belarussische Machthaber. Er hatte die Präsidentenwahl am 9. August 2020 gefälscht. Damals war er schon seit 26 Jahren an der Macht, heute sind es 31.
Crazy.
Und natürlich war auch davor, also vor 2020, gab es schon Wahlfälschung, Wahlmanipulation. In Belarus, war auch davor schon, wurde das als Diktatur bezeichnet. 2020 wurden diese Wahlmanipulationen aber zum großen Politikum.
Ja, und das lag auch an äußeren Umständen. 2020 begann bekanntlich ja die Corona-Pandemie und für Lukaschenka war das Leugnen des Virus irgendwie Staatsräson.
Er hat sich sogar darüber lustig gemacht. Da hören wir einmal kurz jetzt rein.
Водка надо не только руки мыть, но, наверное, в день 40-50 Gramm в пересчете на чистый спирт травить этот вирус. Трактор вылечит всех.
Unvergessen bleibt die Aussage, dass neben regelmäßigem Händewaschen mit Wodka auch Wodka trinken, 40 bis 50 Gramm am Tag, ganz gut wären, um das Virus zu töten. Und auch besonders schön der Satz, ein Traktor heilt alle. Er hat Corona-Kranken also basically empfohlen, ein bisschen mehr auf belarussischen Feldern zu ackern.
Ja, was kann man dazu sagen? Ich glaube, klar ist auf jeden Fall, es gab so gut wie keine Schutzmaßnahmen dementsprechend in Belarus. Und die Bevölkerung hat sich in dieser Krise halt komplett alleingelassen gefühlt dadurch.
Was hinzukam, 2020 gab es zum ersten Mal richtig aussichtsreiche GegenkandidatInnen, also zu Lukaschenka, die da angetreten sind. Angefangen mit Sergej Tichanowski, einem der bekanntesten belarussischen Bloggern zu der Zeit. Der hat sich zur Aufgabe gemacht zu zeigen, okay, ich gucke jetzt mal, ob ich überhaupt antreten kann.
Tja, und konnte er nicht, weil Lukaschenka wurde das einfach zu gefährlich und er hat ihn schon einige Monate vor der Wahl festnehmen lassen. Klar, Diktatoren 101, aber Lukaschenka hatte nicht mit den Frauen gerechnet.
Я, Светлана Тихановская, кандидат в президенты Республики Беларусь.
Ihr habt gerade Svetlana Tichanowskaja gehört, die Ehefrau von Sergej Tichanowski. Sie ist heute die führende belarussische Oppositionsfigur. Und sie trat damals eben anstelle ihres Mannes gegen Lukaschenka an. Unterstützt wurde sie von Maria Kolesnikova und Veronika Tsepkala. Auch sie sind für andere männliche Kandidaten eingesprungen, die auch festgenommen wurden. Und um das Frauentrio entwickelte sich dann so eine Art Hype.
Und dem Hype getrotzt hat Lukaschenka mit massenhafter Wahlmanipulation. Also zum Schluss hat er behauptet, 80% der Stimmen bekommen zu haben. Und da haben unabhängige Wahlbeobachter und Wahlbeobachterinnen gesagt, ne, nie im Leben ist diese Zahl realistisch.
Ja, naja, und genau das dachten sich auch die Menschen in Belarus und gingen zu wirklich Hunderttausenden auf die Straße.
Und das hatte eine ziemliche Strahlkraft, also auch ins Ausland. Und für unsere heutige Gästin Katja war das gewissermaßen der Ausgangspunkt für alles, was sie heute macht.
Hi, erstmal danke für die Einladung. Ich bin Katja, 23 Jahre alt und deutsch-belarussische Menschenrechtsaktivistin. Das heißt, ich mache seit 5 Jahren eigentlich nichts anderes, außer über Belarus zu sprechen, Menschen zu erklären, dass dieses Land existiert und darüber hinaus zu vermitteln, was in diesem Land gerade passiert. Das mache ich unter anderem über Instagram unter dem Pseudonym Kassia Berlin, aber ich bin auch Mitglied in einem Verein, der heißt Rasam, das ist belarussisch und heißt Gemeinsam und das ist der erste Verein von Belarusinnen in Deutschland, die sich dafür einsetzen, dass Belarus sichtbar wird in den Medien, in der Politik und dass Menschen, die hier ankommen, die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Ich war tatsächlich nicht selber bei den Protesten dabei, weil ich von meinen Eltern einfach nicht gelassen worden bin. Ich war in Deutschland. Und habe relativ kurz vor den Wahlen rausgefunden, dass ich durch meine doppelte Staatsbürgerschaft eben wählen darf. Und an dem Tag waren da einfach locker 1000 Menschen, die da angestanden haben. Ich habe alte Familienfreunde wieder gesehen, die mich nicht gesehen haben, seit ich wirklich 3 Jahre alt war oder so. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele Belarussen zu diesem Zeitpunkt auf einem Ort gesehen, außerhalb von Belarus. Das war wirklich, wirklich krass. Und auf die ersten Tage halt eben des absoluten Schocks dessen, was passiert ist, kam dann halt auch große Demonstration. Man muss auch dazu sagen, dass es vorher schon von Belarussen Demos gegeben hat, vor dem 9. August, also vor dem Wahltag. Aber davon habe ich einfach nichts mitbekommen. Und so war es, glaube ich, auch für viele andere Belarussen, die erst durch die Wahlen und durch die krasse Gewalt, die auch danach passiert ist, sich dazu entschieden haben, so das geht einfach nicht weiter, ich muss jetzt einfach raus auf die Straße.
Ja, ich weiß noch, das waren halt wirklich krasse Bilder von den Straßen aus Minsk. Für mich zum Beispiel war das auch der Moment, wo ich so für mich beschlossen habe, okay, ich will als Journalistin über Osteuropa berichten.
Ja, voll der schöne Side-Fact. Also das hast du mir in der Vorbereitung schon erzählt und ich freue mich umso mehr, dass wir heute eben dann über Belarus sprechen können in der Folge.
Ja, aber sag mal, wie hast du das eigentlich vor 5 Jahren erlebt?
Ich glaube, für mich war Belarus so die erste Revolution oder diese ersten großen Massenproteste, die ich wirklich so am Stück mitverfolgt habe. Also wirklich täglich geguckt habe, was machen die Nachrichten, was ist da die Lage. Und es mag total naiv klingen, aber für mich war das auch das erste Mal, dass ich realisiert habe, okay, da gehen hunderttausende Menschen auf die Straße und die Regierung reagiert mit so massenhafter Brutalität und am Ende scheitern die Proteste.
Letztlich nahm die Polizei tausende Menschen fest. Im Gefängnis erwarteten sie dann schreckliche Bedingungen, teils Folter. Und auch wer jetzt zum Beispiel auf Social Media sich gegen Lukaschenka und für Tichanowskaja ausgesprochen hat, dem drohte auch eine Haft und Verfolgung. Und das ist auch bis heute noch so. Und es werden weiterhin Menschen deswegen festgenommen. Also auf lange Sicht hat Lukaschenka es eben geschafft, diese Protestbewegung zu ersticken und den Leuten keine andere Wahl als die Emigration zu lassen.
Ihr habt gerade Sergej Tichanowski gehört. Das war der Präsidentenkandidat, der vor der Wahl 2020 inhaftiert wurde und dessen Frau Svetlana dann gegen Lukaschenka angetreten ist. Tichanowski wurde im Juni dieses Jahres sehr überraschend begnadigt und aus der Haft entlassen. Danach gab es eine ziemlich emotionale Pressekonferenz, bei der er erzählt hat, dass zum Beispiel sein Kind ihn nicht wiedererkannt hat, als er freigelassen wurde.
Ja, krass. Und er sah auch wirklich abgemagert aus, ne? Und was ich auch so crazy fand, war, er hat erzählt, vor seiner Entlassung wurde er zwangsernährt, damit er irgendwie nicht so schlimm aussieht. Aber nicht mal das hat irgendwas genutzt, ne? Er sah trotzdem einfach wirklich mager und nicht gesund aus, so.
Und es zeigt ein Stück weit, wie die Haftbedingungen in belarussischen Gefängnissen sind. Unsere Gästin Katja, die ihr vorhin gehört habt, setzt sich seit 2020 für die Freilassung von politischen Gefangenen ein. Und sie steht auch in Kontakt zu deren Angehörigen und ist sehr gut informiert über die Verhältnisse vor Ort. Deshalb haben wir sie einmal gebeten, zusammenzufassen, was sie über die Situation in den Gefängnissen sagen kann.
Die ersten grausamen Berichte kamen schon in den allerersten Tagen der Proteste. Und ich kann mich noch an eine Headline erinnern aus einem Artikel von einem ausländischen Journalisten, der in einem sehr berüchtigten Foltergefängnis gewesen war, war Blut über alles Blut. Es waren überfüllte Zellen, es war Folter, es waren Schläge, es waren Korridore, durch die die Menschen gegangen sind und einfach gefoltert worden sind. Es waren Frauen, denen sexuelle Gewalt widerfahren ist, denen sexuelle Gewalt angedroht worden ist. Es waren Männer, die sexuelle Gewalt erfahren haben. Also es war ein reiner Horror, insbesondere die ersten 3 Tage nach Beginn der Proteste sozusagen, beziehungsweise nach den Wahlfälschungen. Mittlerweile ist es so, dass wir deutlich weniger von diesen krassen Schockgeschichten in Anführungszeichen haben, die auf den ersten Blick so sichtbar werden, sondern dass vieles einfach mittlerweile darauf ausgelegt ist, dass es ein sogenannter weißer Terror ist. Also es ist Isolation, es wird unter anderem das Incommunicado-Regime ausgeübt, das heißt, die Menschen sind völlig abgeschnitten von der Außenwelt. Die kriegen keine Briefe, keinen Kontakt zu Anwälten oder Angehörigen gestattet. Die bekommen grausamstes, ekligstes Schlonsessen. Also da ist nichts mehr mit irgendwie Vitamine oder Ballaststoffe oder irgendwas. Den Menschen fallen da die Zähne aus vor Unterernährung. Es gibt Leute, die Skorbut haben. Wenn man sich vorstellt, wie es einem selber vielleicht in Corona ging in Isolation. Und jetzt stellt man sich das vor. Das ist das, was die Menschen da gerade brechen soll.
Das deckt sich mit dem, was Tichanowski erzählt hat und mit dem, was mir ehemalige politische Gefangene kürzlich bei einer Recherche für einen Text erzählt haben.
Ja, du warst nämlich in Warschau. Das ist so die belarussische Exilhochburg neben Vilnius vielleicht. Genau, ich habe mich Ende Juli in den Zug nach Warschau gesetzt und habe mich versucht, in Polen dem Thema anzunähern. Denn was man sagen muss, für deutsche Journalisten und Journalistinnen ist es einfach nicht easy, in Belarus zu recherchieren. Das hängt mit Akkreditierungsfragen zusammen, aber auch mit dem Thema Sicherheit. Also kommt man da rein, kommt man da aber auch wieder sicher raus.
Mhm.
Und es ist sehr schwer, also zumindest war das für mich der Fall, Kontakte nach Belarus herzustellen. Weil, was man dazu sagen muss, ich war da selbst noch nie. Also
ja,
ich habe jetzt nach 2020 dazu angefangen zu recherchieren vor ein paar Jahren. Aber da war das schon sehr schwer und nicht möglich. Und viele Leute oder viele Kollegen und Kolleginnen, die heute zu dem Thema recherchieren und publizieren, zehren zum Teil eben noch von ihren Kontakten, die sie vor 2020 geschlossen haben, was total wertvoll ist.
Genau, aber du hast ja jetzt Kontakte auch eben in der exil-belarussischen Community.
Genau, und eine von denen ist Alana Gebremariam. Die habe ich in Polen getroffen. Sie ist 28 und vor 5 Jahren war sie als Studentin in Minsk und hat da auch bei den Protesten teilgenommen und wurde als eine von vielen verhaftet und schlussendlich zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Im Gefängnis, da hat sie körperliche Verletzungen erlitten durch harte körperliche Arbeit, die politische Gefangene in Belarus verrichten müssen. Also für politische Gefangene ist die Situation ein Stück weit auch schlimmer als für andere Gefangene, die wegen Straftaten im Gefängnis sitzen. Und sie erzählte auch von mangelhafter medizinischer Versorgung. Das ist für sie gerade ein wichtiges Thema, weil sie tatsächlich Medizin studiert hat. Und ein Fall, über den hat sie auch einen längeren Artikel geschrieben und das in Details wiedergegeben und erzählt, war der sexuelle Missbrauch durch einen Arzt im Gefängnis.
Krass. Ja, und wie ging das dann nach ihrer Freilassung weiter?
Man gab ihr in Minsk ein 1/2 Jahr, in dem man sie mehr oder weniger in Ruhe gelassen hat. Und dann ging die Drohung von vorne los. Sie wurde vor ihrer Wohnung in Minsk mitgenommen, wurde aufs Revier gebracht und es gab einen stundenlangen Verhör, wo die Polizei ihr mehr oder weniger klar gemacht hat, ey, du wirst kein ruhiges, normales Leben in Minsk mehr führen, wenn du nicht mit uns kooperierst. Und letztendlich wurde sie dadurch in die Immigration gedrängt. Heute lebt sie in Warschau. Aber so richtig arrangiert hat sie sich mit dem Gedanken nicht, dass sie für immer dort bleibt. Sie ist schon ein Stück weit überzeugt davon, irgendwann wird sie zurück nach Belarus können.
Ja, ich meine, schließlich müssen alle, die Kritik an Lukaschenka äußern, mit Repressionen und Haft rechnen. Das ist ja auch bei Katja, unserer Gästin, der Fall. Sie ist zwar in Deutschland aufgewachsen, arbeitet hier als Aktivistin, aber trotzdem ist ihre Tätigkeit für das Regime in Belarus ein Problem.
Ja, also ich glaube, es ist noch eine Weile hin, bis ich wieder zurück nach Belarus kann. Ich habe da, glaube ich, jeglichen Optimismus einfach aufgegeben. Mein Instagram-Account ist vor 1 Jahr als extremistisches Material offiziell eingestuft worden, weil ich eben darüber berichtet habe, was in Belarus passiert. Es gibt mittlerweile riesengroße Listen von extremistischen Materialien, extremistischen Organisationen, extremistischen Einzelpersonen und so weiter, die wirklich, die mit hunderten verschiedenen Personen und Organisationen und Büchern auch eben gefüllt sind, auch unter anderem dann zum Beispiel George Orwells Roman 1984. Also vielleicht nur mal kurz, um nochmal aufzuzeigen, was es bedeutet, dort in Anführungszeichen als extremistisch anerkannt zu werden. Das letzte Mal, dass ich in Belarus war, war 2019, als ich meine Familie dort besucht habe. Mein Papa kommt aus Belarus, er kommt aus Minsk. Das war eben kurz vor meinem Freiwilligendienst und dachte mir, ja, dann komme ich zurück und es wird alles ganz toll. Und dann kamen die Proteste und es wurde nicht ganz toll.
Als extremistisch zu gelten, wenn man eine bestimmte Meinung vertritt, das ist natürlich ziemlich krass. Und eben gleichzeitig die Realität für die Menschen in Belarus. An die haben die sich nach so vielen Jahren mittlerweile gewöhnt.
Ja, ich meine, manche kennen gar nichts anderes als das Regime Lukaschenka. Und damit wir uns ein bisschen besser vorstellen können, wie dieser Alltag in diesem Regime aussieht, gerade von jungen Menschen in Belarus, haben wir Katja einmal gebeten, wiederzugeben, was ihr Menschen aus Belarus so erzählen. Wie sieht da der Alltag aus? Wie ist es in der Schule, in der Uni und so weiter?
Von dem Belarus, was wir halt eben früher mal kannten, ist eigentlich fast nichts mehr übrig. Also Belarus hat sich enorm verändert, an den Schulen beispielsweise. Und das ist der Unterschied, glaube ich, von dem, was Leute öffentlich erzählen und was Leute im privaten Raum erzählen. Weil es Menschen gibt, die immer noch reisen, aber die darüber halt eben aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich sprechen können. Und das, was diese Menschen mir erzählt haben, ist zum Beispiel in den Schulen, dass es dort keine Deutschlandkarten mehr gibt im Deutschunterricht, um weiterhin Belarus von Europa zu isolieren, um weiterhin da auch natürlich die Schiene zu fahren mit der Westen hat euch verraten, ein Gefühl, was grundsätzlich, glaube ich, nach den Protesten 2020 sehr, sehr stark war einfach, weil die Sanktionen super schwach waren und sehr, sehr spät kamen und auch grundsätzlich, man sich, glaube ich, einfach sehr im Stich gelassen gefühlt hat und das wird einfach enorm befeuert, gerade durch Abgrenzungen, durch Propaganda und Militär in den Schulen und mittlerweile wächst halt einfach wirklich eine neue Generation auf, die von den Protesten einfach nichts weiß, Kinder, die davon nichts wissen, weil sie es damals nicht bewusst miterlebt haben und weil die Eltern sich einfach nicht mehr trauen, darüber zu sprechen, weil es zu gefährlich geworden ist. Also das ist wirklich, wirklich krass, wie sich dieses Land innerhalb von so kurzer Zeit eine Rolle rückwärts ins gefühlte Mittelalter gemacht hat.
Ja, da ist so eine eigene Realität entstanden, falls man das so sagen kann, aus Ideologie und Propaganda, die Lukaschenka da geschaffen hat in Belarus. Und das ist nicht leicht zu verändern, selbst wenn Lukaschenka irgendwann nicht mehr der Machthaber von Belarus ist. Aber nur weil irgendwas nicht leicht ist, heißt es ja nicht, dass man sich's nicht vorstellen kann, wie es dann wäre. Deswegen haben wir Katja mal gefragt, was müsste sich in Belarus ihrer Meinung nach ändern, damit sie doch irgendwann wieder zu Besuch kommen kann.
Also was sich ändern müsste, wäre halt entweder ein Machtwechsel oder aber, dass diese ganzen Gesetze, die in den vergangenen 5 Jahren da einfach erlassen worden sind, dass die aufgehoben werden. Und das sehe ich gerade leider nicht kommen, weil es eine riesengroße Repressionsmaschinerie ist, die sich da einfach entwickelt hat und so ihren Lauf auch genommen hat, dass es sehr, sehr schwer wäre, glaube ich, das jetzt einfach so rückgängig zu machen. Deswegen, ich hoffe, ich komme zurück. Ich hoffe, ich komme möglichst bald zurück. Optimistisch bin ich nicht.
Was bräuchte es, damit sich in Belarus wirklich grundsätzlich was verändert? Das wird innerhalb der Exilopposition ja ziemlich kontrovers diskutiert. Wir haben dazu eben schon was von Katja gehört. Wir wollen das aber auch noch ausführlicher diskutieren und uns dem ausführlicher widmen. Denn damit geht auch eine ganz große Frage einher, nämlich wie umgehen mit Diktator Alexander Lukaschenka.
Das habe ich auch in meiner Recherche gemerkt. Es gibt im Grunde 2 entgegengesetzte Positionen innerhalb der Exil-Community in Vilnius und in Warschau. Die einen sagen, es braucht eine strikte Isolation, keine diplomatischen Verhandlungen, solange sich nicht grundsätzlich was ändert. Wir bleiben bei scharfen Sanktionen und der Ächtung der repressiven Politik Lukaschenkas. Das ist im Grunde der Kurs, den die Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja fährt. Ich hatte sie tatsächlich 2022 schon interviewt und sie zu dem Thema befragt. Und sie meinte schon damals, der Westen dürfe auf keinen Fall auf Lukaschenka reinfallen und die Sanktionen dürfen nicht aufgehoben werden. An dem Standpunkt hat sich gewissermaßen selbst mit der Freilassung ihres Mannes nichts verändert. Das Ziel bleibt ein politischer Wandel in Belarus. Und aus ihrer Sicht sollte man den eben mit politischem Druck erreichen und nicht damit, dass man sich dem Regime annähert. Das war auch total spannend, jetzt aktuell zu sehen, wie sie auf Trumps Ankündigung, sich mit Lukaschenka zu treffen, reagiert hat. Weil sie weiß ein Stück weit, man kann sich's mit Trump nicht verspielen, man muss da diplomatisch schmeichelhaft bleiben. Deswegen hat sie erstmal grundsätzlich in einem Post ihn gelobt, dafür, dass sich Trump für die Freilassung politischer Gefangener in Belarus einsetzt und gleichzeitig aber auch gesagt, wir erwarten jetzt von Lukaschenkas Regime, dass es die Repressionen komplett beendet, alle politischen Gefangenen freilässt. Das wäre so ein erster Schritt und bis das nicht passiert, sollte man weiter an der politischen Ausrichtung, an dem politischen Kurs festhalten, den die USA und der Westen in den vergangenen Jahren gefahren haben. Also die Isolation, der politische Druck und die Sanktionen.
Der andere Standpunkt dazu, wie man mit Lukaschenka umgehen sollte, der dieser Position, die wir gerade gehört haben, gegenübersteht, geht ungefähr so. Wo kein Dialog stattfindet, da kann man Lukaschenka halt auch nicht beeinflussen, ne? Seine Isolation, die hat ja auch nicht so viel genützt. Die Repressionen, die gehen weiter und haben in den vergangenen 5 Jahren sogar eher noch zugenommen. Und ein weiteres Argument ist tatsächlich die Freilassung von Sergej Tichanowski, weil die tatsächlich durch eine Art diplomatischen Akt zustande gekommen ist.
Die stand nämlich in Zusammenhang mit dem Besuch des US-Sondergesandten für die Ukraine, Keith Kellogg. Von dem habt ihr in der vergangenen Folge schon gehört. Ihr wisst schon, das Luftabwehrsystem, das Kiew, als Maria vor Ort war, ja, eine ruhige Zeit beschert hat.
Darin ist er richtig gut, im russische Raketen abwehren. Nein, aber im Fall Belarus, da haben die diplomatischen Bemühungen der USA und eben sein Besuch in Belarus dazu geführt, dass Tichanowski freikam.
Lukaschenko inszenierte das als großen Erfolg, dass er da Bilder produzieren konnte, händeschüttelnd mit einem der wichtigen US-amerikanischen Politikern. Aktuell auf jeden Fall Kellogg groß im Kurs. Lukaschenko bemühte sich aber tatsächlich schon seit längerem, sich dem Westen anzunähern. Freilassungen und Begnadigungen von politischen Gefangenen gibt es schon länger, seit circa einem Jahr. Die Freilassung Tichanowskis war aber natürlich eine Riesensache, eine der wichtigsten Kontrahenten Lukaschenkos. Experten und Expertinnen haben eigentlich immer gesagt, ey, das wird einer der letzten sein, der freikommt. Was grundsätzlich ist aber zu dieser ganzen Annäherungsgeschichte. Nämlich, das bedeutet nicht, dass Belarus jetzt eine 180-Grad-Drehung macht und sich politisch wirklich grundsätzlich was verändern wird. Stattdessen ist dieses Annähern an den Westen ein Ding, das kennt man schon von vor 2020. Also es wird immer so eine Lukaschenkos-Pendelpolitik beschrieben. Mal nähert er sich mehr dem Westen zu, dann mal wieder Russland und dann mal wieder dem Westen. Und gerade ist das Pendel eben Richtung USA ausgeschlagen, weil er auch gemerkt hat, mit der Trump-Administration kann man offensichtlich eher sprechen als mit der Bidens.
Mhm. Gleichzeitig sehe ich nicht, dass es so eine langfristige Annäherung ist oder eine tatsächliche Annäherung, weil klar, es gab jetzt diese Gespräche mit den USA, aber auf der anderen Seite arbeitet Belarus eben militärisch mit Russland zusammen. Und man muss da schon klar sagen, politisch ist Belarus und wirtschaftlich auch viel mehr abhängig von Russland oder komplett abhängig von Russland und wird sich deswegen nicht völlig abwenden. Deshalb gewährt es dem Kreml und seinen Truppen auch Zugang zu seinem Territorium. Wir dürfen nicht vergessen, russische Soldaten haben auch von Belarus aus 2022 Kyiv angegriffen. Und in wenigen Wochen findet die gemeinsame Militärübung von Belarus und Russland statt. Sapat 25, übersetzt Westen 25.
Das zeigt ja schon mal ganz klar, auf wessen Seite man da steht. Und diese Verbundenheit mit Russland, die sieht ja auch das Lager der Pragmatiker innerhalb der belarussischen Opposition. Gleichzeitig sagen sie halt, ey, Gespräche sind dahingehend wichtig. Wir wollen jetzt nicht Lukaschenko anerkennen als Präsident. Das bleibt für die belarussische Opposition Tichanowskaja. Aber es geht eben darum, innerhalb des Landes was zu verändern. Und der Fall Tichanowskis hat prominent gezeigt, diplomatische Bemühungen, Kontakt zu Lukaschenko haben Wirkung gezeigt. Im Grunde steht es also Pragmatismus gegen Idealismus bzw. diese Hardliner-Position. Und wir wollten von unserer Gästin Katja wissen, wie sie als Teil der Opposition gewissermaßen auf diese Debatte blickt.
Im letzten Jahr vor allem habe ich viel mit ehemaligen politischen Gefangenen gesprochen und deren Angehörigen. Und da ist jetzt seit diesen sogenannten Begnadigungsprozessen, auch die tatsächlich schon seit über einem Jahr stattfinden, also die haben im Sommer 2024 angefangen, gibt es eben mehr und mehr Angehörige und auch ehemalige politische Gefangene, die sich dafür einsetzen, diesen sozusagen diplomatischen Track zu nutzen, um Menschen aus dem Gefängnis rauszuholen. Und das ist insofern eine Neuerung, als dass man weiß, ja, die Repressionen gehen weiter, ja, die Verhaftungen gehen weiter. Aber genau diese Begnadigungsprozesse, das ist eben was Neues. Und das ist was, was, glaube ich, auch als solches betrachtet werden muss. Und was mich immer so ein bisschen stört, ist, wenn es so niedergemacht wird sozusagen, wenn man sagt, ah, so viele Leute sind rausgekommen, aber guck mal, so viele Leute sind ja auch reingegangen. Und das so dargestellt wird als so ein Nullsummenspiel, als wären die Menschen, die da gerade begnadigt worden sind und die freigelassen wurden, nichts wert, weil andere Menschen ins Gefängnis gegangen sind. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, beides zu sehen, zu wissen, dass es jetzt gerade die bestmöglichen kurzfristigen Lösungen braucht, um Menschen einfach wirklich zu retten. Und das bedeutet dann am Ende des Tages eben auch tatsächlich, ja, jetzt gerade anzuerkennen, ein Machtwechsel ist aktuell nicht in Aussicht. Das heißt nicht, dass er nicht irgendwann stattfinden kann, aber jetzt die Chance zu nutzen, um Menschen aus den Gefängnissen zu bekommen. Deswegen, ja, ich würde sagen, natürlich schaue ich auf diese Annäherung einfach aufgrund dessen, wer diese zwei Persönlichkeiten sind, sehr, sehr ambivalent. Aber am Ende des Tages hoffe ich einfach wirklich nur, dass jetzt auch Menschen und vor allem PolitikerInnen in Europa begreifen, was gerade passiert. Und ein souveränes Standing auch für die politischen Gefangenen einnehmen und sich für ihre Freilassung einsetzen.
Wenn ihr jetzt sagt, nach dieser Folge, okay, ich will mehr zu Belarus erfahren, mich mehr einlesen, mich besser informieren, dann haben wir, wie in jeder Folge, ein paar Quellen in den Shownotes verlinkt.
Da ist zum Beispiel ein Beitrag von Decoder dabei. Ist eine Seite, die sich explizit mit Themen aus Osteuropa auseinandersetzt und auch eine sehr starke Fraktion bei Belarus hat, zum Teil eben Texte, die in belarussischen Medien veröffentlicht werden, aufs Deutsche übersetzt und eigene Recherchen dazu macht. Und die haben zuletzt einen Text veröffentlicht mit Stimmen aus Belarus, wo Menschen erklären, warum sie trotz 2020 im Land geblieben sind und wie die Situation da vor Ort ist.
Und natürlich verlinken wir auch deinen Artikel aus Warschau. Kann ich nur empfehlen.
Danke, danke. Ich freue mich, wenn da auch noch ein paar Leute reinlesen. Und dann würde ich jetzt aber sagen, für heute war es mit der Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Folgt uns auf Apple Podcasts und auf Spotify. Lasst eine Bewertung da, abonniert uns, schreibt einen Kommentar gerne auf Instagram. Unsere Accounts verlinken wir wie immer in den Shownotes.
Und wir lesen auch alles, versprochen.
Ja, die ganz vielen Kommentare, die wir kriegen, massenhaft lesen wir und beantworten wir alle. Damit würde ich aber sagen, tschüss für heute.
Tschüss.